Das Jazzgespräch. Einen schönen guten Abend zum Jazzgespräch, ihr Lieben da draußen und wir Lieben da drinnen, nämlich Stefan und Dieter. Hallo von mir, Dieter, und hallo lieber Stefan.
Ja, servus unseren Hörerinnen und Hörern, servus Dieter. Wir gehen immer davon aus, dass wir irgendwo drinnen und die anderen irgendwo draußen sind. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung kommt.
Na, das ist eine philosophische Frage, weil sind wir in uns drinnen und ist die Welt da draußen gar nicht existent, wie das René Descartes so richtig sagt. Ich denke, also bin ich, also denken wir uns die Welt da draußen nur oder denken wir uns die Welt da drinnen? Okay, sehr schwierige Fragen.
Ja, ja, gut, das mit dem Abend stimmt insofern, weil es jetzt bei uns Abend ist. Es ist auch noch was anderes passiert, oder?
Es ist auch noch was anderes passiert. Oh Gott, was ist
passiert? Ja, was ganz Banales, der Herbst ist gekommen.
Stimmt tatsächlich, und zwar, wenn es weiß, vor 2 Tagen, kann das sein?
Naja, bei uns, also wenn wir die Sendung ausstrahlen, haben wir schon lange Herbst, da ist dann hoffentlich wieder wärmer bis dorthin.
Das sind ja philosophische Gedanken über die Zeit Wahnsinn. Und die Relativität.
Wahnsinn. Also, ich glaube, wir werden heute dem Jazzgespräch wieder gerechter als letztes Mal, weil wir heute tatsächlich einen Jazzmusiker hier in der Sendung behandeln, aber ich würde nur gern kurz einen Rückblick machen zu unserer letzten Sendung, wo wir dem Thema untreu geworden sind, weil wir uns Gedanken über Black Sabbath gemacht haben. Und dazu gab es auch ein E-Mail vom Thorsten. Das ist nicht sein erstes E-Mail. Thorsten ist auch einer, im Übrigen einer unserer treuesten Hörer. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für dein Feedback, Thorsten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich fürchterlich darüber geärgert. Ja, aber nicht über dich, weil du das geschrieben hast, sondern über mich, ja, weil du mich daran erinnert hast, was ich in der Vorbereitung dieses Jazzgesprächs über Black Sabbath eigentlich wollte, nämlich auf diese Jazzband Jazz Sabbath eingehen, und ich habe es dann komplett vergessen. Kennst du Jazz Sabbath, Dieter?
Ich bin froh, dass ich weiß, wie du heißt, wie ich heiße.
Okay.
Und ansonsten, dass ich mich halbwegs an das Thema des heutigen Tages halten kann.
Ja,
nein, wer ist also, Jazz Sabbath?
Also du hast nur das darauf hingewiesen, wir sollen doch mal in diese Musik von Jazz Sabbath reinhören. Und ich kannte die Band natürlich und wie gesagt, ich wollte sie auch in die Sendung bringen, habe es dann komplett vergessen. Also die Geschichte ist folgende, ja. Also so in etwa Mitte oder die zweite Hälfte der 60er Jahre hat ein gewisser Milton Keynes, seines Zeichens Jazz-Pianist und ein bisschen Gitarrist, eine Band gegründet namens Jazz Sabbath. Ja. Und die haben dann ein Album aufgenommen. Und das Album, das war schon gedacht, dass es erscheint am 13. Februar 1970. Du hörst mal zu, oder?
Ich bin voll bei dir. Wichtiger ist, dass da draußen uns der liebe Thorsten zuhört.
Nein, der kennt die Geschichte. Mhm. Also das Album hätte erscheinen sollen am 13. Februar, Freitag, den 13. Februar 1970. Nur was ist kurz davor passiert? Der Milton Keynes hatte einen Herzinfarkt und musste ins Krankenhaus. Und seine Genesung hat gedauert monatelang. Und er ist erst im September 1970 wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und wie er dann wieder entlassen war und wieder in die Welt zurückkehrte, gesund, hat er mitbekommen, dass mittlerweile eine andere Band ähnlichen Namens einen großen Erfolg gefeiert hat, nämlich Black Sabbath aus Birmingham. Die haben nämlich seine ganzen Songs gecovert und haben daraus Hardrock-Songs gemacht.
Das ist jetzt aber ein Scherz, oder?
Nein, warte mal. Und was tut er natürlich als erstes? Er geht zu seiner Plattenfirma und muss feststellen, dass die Plattenfirma nicht mehr existiert. Das ganze Firmengebäude ist niedergebrannt und damit sämtliche Aufnahmen und Bänder, die Jazz Sabbath jemals eingespielt hat. Niedergebrannt ist das Ganze deswegen, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, weil der Firmenboss einen Konkurs abwehren wollte und das Gebäude selbst angezündet hat und damit die Versicherungssumme kassiert hat und abgehauen ist. Ja, und Milton Keynes ist dann in der Versenkung verschwunden. Und es hat sich jetzt in den 10er Jahren des neuen Jahrtausends haben sich diese Bänder wieder gefunden. Die sind nämlich gar nicht in dem Firmengebäude gelagert gewesen, sondern irgendwo in einem Keller, und dort hat sich das alles wieder gefunden. Und es ist jetzt alles veröffentlicht worden. Ja. Es gibt also das erste Album in Stereo und in Mono. Es gibt mittlerweile Live- und Aufnahmen und erste Tapes aus 1968. Ja, und alles, was ich hier erzähle, ist natürlich vollkommener Fake, weil das ist die Geschichte, die sich ein gewisser Alan Wakeman ausgedacht hat, der tatsächlich Pianist und Keyboarder und Gitarrist ist und der unter dem Pseudonym Milton Keynes eine Band namens Jazz Sabbaths gegründet hat und die Geschichte verbreitet hat.
Ausgesprochen schräg.
Und ja. Zwei Sachen noch dazu. Erstens, der Alan Adam oder Adam Wakeman, glaube ich, heißt er, oder Alan Wakeman, weiß nicht genau, ist wessen Sohn?
Rick Wakemans Sohn.
Richtig, Rick Wakemans Sohn, 1974 tatsächlich geboren.
Der ja bei Black Sabbath auch mitgemacht hat.
Ja, und der Sohn aber auch. Der Sohn hat bei Ozzy Osbourne gespielt und hat bei Black Sabbath gespielt, und das ist die Verbindung.
Eine sehr skurrile Geschichte.
Und vielleicht noch ein letztes, das habe ich festgestellt. Ich habe natürlich diesen Milton Keynes, ja, habe ich gegoogelt, weil ich wissen wollte, was denn das Internet zu dieser ganzen Fake-Geschichte sagt. Und wenn du das eingibst in Google, dann kommt Seiten zu Milton Keynes, sondern es kommt die Frage: Meintest du Milton Keynes? Und dann kommt eine Menge zu Milton Keynes, eine Stadt im Norden von London, die deswegen bekannt geworden ist, weil sie eine der größten Reißbrettstädte der 60er Jahre geworden ist, mit gitternetzartigen Straßen und, wie ich gelesen habe, der größten Skihalle Europas mit echtem Schnee. Und irgendwie kam mir der Name bekannt vor, bin dann draufgekommen, gibt doch einen Song von Style Council auf dem Our Favorite Shop Album, der heißt Welcome to Milton Keynes oder ja, so in etwa, ja.
Ja, liebe Freunde. Ja, und
genau, Freunde, das war eine lange Einleitung, langer Rückblick, aber ich glaube, jetzt kommen wir zum Thema, und da darf ich jetzt dich bitten, uns das Thema des heutigen Jazzgesprächs einmal kurz zu umreißen.
Und damit wirklich zum heutigen Thema. Es ist, wie der Stefan schon gesagt hat, wieder mal so ein richtig klassisches Jazz-Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einem Pianisten, und in gewisser Weise, wir sprachen letztes Mal nämlich über die großen Rockmusiker aus England, die auf einer Höhe im Wesentlichen sozusagen die gesamte Rockgeschichte in den 70er Jahren aufgerollt haben. Und heute sprechen wir von einem der Pianisten, der mit drei, vier anderen Pianisten etwas gemeinsam hat. Er hat nämlich die Jazzgeschichte spätestens seit der Fusion-Zeit geprägt. Er ist einer der Jünger und Mitspieler von Miles Davis gewesen, wie die anderen auch. Spielt auf dem gleichen Niveau. Die anderen sind schnell genannt. Es handelt sich bei den anderen um den schon bereits von uns besprochenen Keith Jarrett, Herbie Hancock und Joe Zawinul. Der hat noch keine eigene Sendung gehabt, sollte man mal nachholen, glaube ich. Mit Weather Report wurde er schon verewigt. Und der vierte im Bund, und jetzt wäre ich gespannt, ob der eine oder andere schon sich Gedanken macht, wer das sein könnte. Es handelt sich um Chick Corea.
Ja, was keine Überraschung ist, weil jeder, der das Jazzgespräch dann hört, sieht ja schon im Titel, worum es geht.
Stimmt, eigentlich habe ich mir da jetzt komplett unnötig Mühe gemacht mit dem Witz.
Aber ich kann ja die Folge nennen, Guess Who oder so.
Guess Who, genau. Ja, genau. Noch ist die Geschichte nicht geschrieben, meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen. Na gut, Chick Corea, damit ist eines, was mir am Herzen gelegen ist, bereits gesagt. Nämlich, er war einer von den vier, die erstens mit Miles Davis begonnen haben, mit Miles Davis nochmal einen Schub gekriegt haben in einer Karriere. Er war einer, wie die anderen genannten, der mit Sicherheit auch ohne Miles Davis seinen Weg gemacht hätte. Und wir werden sicher heute auch noch das ein oder andere Mal in der Sendung auf Parallelen kommen, die vier anderen Herren hatten, und insbesondere das, was ihn vielleicht auch von den anderen unterschieden hat. Für mich ist er auf jeden Fall von den genannten absolut ebenbürtig. Das sind für mich eigentlich zumindest aus der Fusion-Zeit und dann was prägend in den 70er und 80er Jahren eigentlich bis hinauf fast in die Neuzeit passiert ist, sind das die Pianisten gewesen, die auch in einem sehr breiten Stil nicht nur den Jazz, sondern weit darüber hinaus den Jazzrock und bis in die Popmusik hinein Spuren hinterlassen haben. Und McCoy Tyner fällt mir sofort ein, dem hiermit ungerecht getan würde, und noch viele, viele andere Pianisten. Aber die Vielseitigkeit, die der Chick Corea mit den drei anderen genannten gemeinsam hat, ist schon bemerkenswert. Er ist mit Sicherheit einer von den Pianisten gewesen, die wirklich vom klassischen Bebop, in dem er eigentlich auch begonnen hat, über eine Avantgarde-Zeit, die höchst spannend war, dann sehr, sehr breit sich im klassischen Post-Bebop der 90er und 2000er Jahre und dann natürlich ganz, ganz viele Jahrzehnte im Jazzrock breit gemacht hat.
Jetzt bin ich dran, oder?
Ich würde sagen, Stefan, jetzt musst du was
sagen. Bin ich dran,
jetzt
muss ich was sagen. Naja, also es ist unbestritten, dass der Chick Corea einer der ganz großen Jazzpianisten ist und war, dass er den Jazz und die Entwicklung des Jazz maßgeblich mitgeprägt hat, dass er ein wahnsinnig neugieriger und umtriebiger Musiker war, der riesengroßes Oeuvre hinterlassen hat, das sehr, sehr unterschiedliche Musikstile miteinander vereint. In seiner langen Karriere, so Mitte der 60er Jahre bis, ja, wann ist es, wie weit ist es gegangen, bis 2017, 18 oder so. Also wirklich eine lange Karriere hinter sich hatte, und sie war auch sehr erfolgreich, hat wahnsinnig viel Grammys, ich glaube 23 hat er gewonnen, für mehr als 60 war er nominiert. Also jetzt bin ich zwar nicht der große Grammy-Fan, aber das spricht schon für ihn. Was ich aber auch sagen muss, er ist ein Musiker, der für mich ein bisschen zu viel mit dem Kopf gespielt hat und mir zum Teil zu anstrengend war. Was mir gefehlt hat, jetzt im Vergleich zu denen, die du genannt hast, Keith Jarrett zum Beispiel, da muss ich auch jetzt nicht meine Tage und Wochen damit verbringen, seine Solokonzerte zu hören. Aber wenn der Keith Jarrett Solo gespielt hat, dann war das natürlich viel emotionaler und es war lyrischer. Während das beim Chick Corea, da hatte ich immer den Eindruck, dass das irgendwo auf einer abstrakteren, sehr schwer zugänglichen Ebene stattgefunden hat. Und was seine Jazzrock-Ausflüge oder seine Fusion-Ausflüge betrifft, da bin ich am Anfang gerne dabei, später dann nimmer.
Ich habe aber das
schon zu viel vorweggenommen.
Gar nicht, Stefan, gar nicht. Ich finde, everything is permitted. Und je kontroversieller die Geschichte wird, desto lustiger finde ich es jedes Mal. Ich habe über das, was du gesagt hast, und das ist ja das erste Mal, wir unterhalten uns natürlich vor unseren Sendungen immer, und ich habe da dem Stefan seinen, wie soll ich sagen, Unlust ist falsch gesagt, aber seine gewisse Frustration mit diesem großen Pianisten absolut gespürt und habe über das nachgedacht, weil der Chick Corea für mich irgendwie alleine aufgrund von ein, zwei Platten, die er gemacht hat, einfach ein zeitloser Meister ist. Ich sage nur dazu, die frühen Return to Forever-Geschichten, zu denen wir dann kommen, insbesondere Return to Forever, Return to Forever, Name der Band, Return to Forever, Name der Platte. Einer der zeitlosen Jazz-Klassiker, die einfach so großartig sind von vorn bis hinten, dass ich den Chick Corea sehr verehre. Und ich habe dann über das, Stefan, was du gesagt hast, nachgedacht. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ich stimme dem, was du sagst, nahtlos zu. Wenn man sich das gesamte Oeuvre vom Chick Corea anhört und insbesondere die Sachen, die dann in den 2000er Jahren passiert sind, ja, der wäre ein Wahnsinniger aufgenommen. Da stechen einzelne Sachen ganz, ganz großartig heraus. Da werden wir wahrscheinlich heute auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber in Summe gesehen ist er vor allem eins gewesen. Er war vielleicht von den genannten sogar der perfekteste Techniker auf seinem Instrument. Und wirklich originär ist er dann gewesen, wenn er so diesen lateinamerikanischen, spanischen Touch in seine Musik hineingebracht hat. Und da ist er auch ganz stark unterscheidbar von den anderen. Und um jetzt mal ganz wenig salbungsvoll zu sein, Ansonsten sind die anderen drei im Gesamtwerk wahrscheinlich in Summe gesehen origineller gewesen als der Chicoria. Dem würde ich mich durchaus anschließen. Aber, großes Aber, die Platten, mit denen er zeitlos bis heute geblieben ist, und das ist bei Weitem nicht nur das, was er zu Return to Forever Zeit gemacht hat, das bleibt ganz oben auf dem Olymp des Jazz stehen. Es ist halt so, wie viele Platten hat der gemacht in Summe in seinem Leben? Wahrscheinlich 50 oder 100 sogar, genau. Und am Ende des Tages bist du wahrscheinlich, wenn du sehr streng bist, mit 10 Platten gut bedient. Die sind zwar grandios, aber dann ist jedes, das ist eine Ausbeute von 10%, die ist jetzt einmal nicht so wahnsinnig berauschend, behaupte ich einmal.
Ich wäre noch strenger und würde das sogar auf 4 Platten einschränken, aber egal. Ich habe mein erster Zugang zum Chick Corea ist ja ein zweifacher. Einerseits ein Live-Zugang, weil ich ihn mit dem Gary Burton, dem Vibraphonisten, auf den wir heute auch noch zu sprechen kommen, Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre mal in einem Konzert gesehen habe. Das aber hat mir wahrscheinlich damals gefallen oder offensichtlich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zumindest hat es keine Plattenkäufe nach sich gezogen. Und das zweite Album, das damals in dieser Zeit kursierte in meinem Freundeskreis, war diese Kooperation mit dem Herbie Hancock, ein Evening with Herbie Hancock und Chick Corea, also zwei Pianisten am Flügel, 1978 erschienen. Ich habe mich jetzt, im Zuge der Vorbereitung, eigentlich auf das Album gefreut und hab's wieder reingehört. Ich habe es nicht, aber ich habe es gestreamt. Und ich muss sagen, ich habe es eigentlich als überholt empfunden, langweilig und ein wenig anstrengend.
Ich bin voll bei dir, Stefan. Es ist, ja. Ich weiß es auch, dass seine Solo-Projekte aus den 70er Jahren, ich hatte eine Platte, die ich inzwischen oder die ich vor langer Zeit sogar wieder verkauft habe, beim Teuchtler wahrscheinlich. Und es ist eine der wenigen Jazzplatten, die übrigens hochgelobt sind, sowohl von Allmusic als auch vom Penguin Guide. Wie auch die Platten, die er mit Herbie Hancock gemacht hat, die ich Gott sei Dank, ich sage es gleich dazu, ich oute mich, die ich nicht besessen habe und auch nicht besitzen möchte. Ich vermisse das nicht und ich habe das auch damals in der Zeit, wo ich ihn sehr geschätzt habe mit seinen Fusion-Geschichten, ich habe das überhaupt nicht gebraucht und es geht mir bis heute nicht ab. Das ist genau die Geschichte. Genau das, wann er anfängt, in einer technischen Brillanz zu spielen und nicht einmal unoriginell zu sein, aber man hat immer so das Gefühl, er zeigt, wie brillant er ist und auch, wie sehr er sozusagen Töne in den unterschiedlichsten Kombinationen aneinander reihen kann, aber so wirklich groovig, dass du darauf reinkippst, wird er dann, wenn er so klassisch spielt, überhaupt wenn er Solo spielt, wird er einfach nicht. Es tut mir leid, Chick.
Das ist ein gutes Stichwort, groovy. Ja. Das hat mich sofort erinnert an den Ausspruch von Alfred Lion, it must swing.
Ja.
Oder it must swing eigentlich.
Ja.
Ja, ich habe mir gesagt, it must swing und das tut es eigentlich nicht. Ja. Und genauso ist es mir gegangen mit dem Album The Meeting, ein paar Jahre später erschienen. Das war dasselbe in Grün, aber mit Friedrich Gulda. Ja. Da sind dann auch zwei Egos zusammengesessen, die irgendwelche Klavierimprovisationen über 20 und mehr Minuten von sich gegeben haben und du sitzt da und hörst das an und denkst, okay, ihr seid eh wirklich gut, aber was wollt ihr mir damit sagen?
Ja, das ist gut gesagt und ich würde dir, zu dem, was ich jetzt sage, mache ich die Ausnahme, das gilt bei seinen ersten Werke der ersten 10 Jahre, damit sind wir so
ja, Mitte 60. Ja, wir kommen eh dann wieder hin, das war jetzt
es ist gut, absolut, lass mich nur den Gedanken sozusagen jetzt noch schnell vollenden. In den ersten 10 Jahren ist er auch musikalisch, finde ich, sehr, sehr spannend und sehr eigenständig. In den späteren Werken, die teilweise herausragend gut sind, bin gespannt, wie du dann dazu stehen wirst, ist es mir dann so gegangen, dass das, was dran toll ist, sind seine Mitmusiker gewesen. Und er hat so ein bisschen die Rolle des Miles Davis gekriegt, nämlich, dass er die Leute inspiriert hat zu großartigen Leistungen und selber einfach perfekt Piano gespielt hat dazu. Damit war er eigentlich aber nur der Impulsgeber und die Platten leben sicher nicht deswegen, weil er dort so Kreatives gespielt hätte. Er war immer perfekt und großartig und technisch brillant, auch bei den späteren Platten, aber in Wirklichkeit zum Vergessen.
Ja. Damit sind wir eigentlich eh schon bei seiner Musik. Über ihn, also über das Leben, glaube ich, gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel Interessantes zu berichten. Er ist Sohn italienischer Einwanderer. Ich glaube, sein Vater war auch Musiker, also wenn ich mich erinnere. Chick ist natürlich ein Spitzname. Er heißt Armando Anthony, ist 1941 geboren und dann im 80. Lebensjahr 2021 gestorben. War, glaube ich, zweimal verheiratet. Die erste Frau findet sich als, also der Name, der Vorname der ersten Frau findet sich gleich auf seinem ersten Albumtitel. Das war Tones for Jones Bones. Also die Joan war seine erste Frau und das ist 1966 aufgenommen worden. Und jetzt einmal abgesehen von der Musik, zu der wir gleich kommen, aber das Albumcover kennst du ja mittlerweile. Du hast das ja gerade vor kurzem gekauft. Das ist eigentlich so ein typisches Atlantic Records Albumcover, oder?
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich muss sogar ehrlich sagen, ja, man würde es, wenn man nicht sofort sieht, dass es Atlantik ist, am ehesten Atlantik zuordnen, aber an der Platte ist eigentlich alles sehr schön und das Cover ist und irgendwie auch originär, wobei die Musik ist schön, aber nicht originär. Das Cover ist für mich relativ eigenständig, weil mir würde kein anderes Cover einfallen, das irgendwie so gestaltet ist. Das hat was Ikonisches. Ich kannte das immer schon, ich habe es nie besessen, habe mich erst jetzt damit auseinandergesetzt und jetzt, wie du richtig sagst, vor kurzem auf der Plattenbörse in Wien in der Längenfeldgasse erworben. Ja, aber am Ende des Tages, wir können uns darauf einigen. Es ist im Wesentlichen sowohl optisch übrigens als auch inhaltlich so ein klassisches Atlantik-Album aus dieser Zeit.
Ja, es ist
E-Pop, Fusion, Avantgarde.
Es ist im Wesentlichen Hardbop, würde ich sagen.
Es ist im Wesentlichen Hardbop, ja. Du hast vollkommen recht. Ja.
Nur kurz zu den Musikern. Joe Chambers, Schlagzeug. Steve Swallow am Bass, Joe Farrell am Saxophon und unser heißgeliebter und hochverehrter Woody Shaw an der Trompete. Ja, es ist, wenn man jetzt das hört und denkt, ah, das ist Chick Corea und dann daraus oder ja, auf Basis dieses Albums schließt, wie es die Musik weitergeht, dann liegt man komplett falsch.
Ich bin voll bei dir. Ja, das ist, in Wirklichkeit ist es auch so, die Platten hätten ganz viele andere Leute auch machen können.
Ja,
so ist es. Es ist eine super tolle Platte, eine wahnsinnig gute Bebop-Platte, Hardbop. Aber das vom Chick Corea ist eher ein guter Pianist, der sozusagen hier mitgespielt hat. So würde ich das sagen. Ja.
Ja, und das zweite Album ist dann zwei Jahre später erschienen, das ist schon wieder ganz was anderes. Ja. Das ist, soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnere, eine Trio-Besetzung gewesen. Auch das Cover ist komplett unterschiedlich. Also wenn man die zwei Platten nebeneinander stellt, dann glaubt man nicht, dass das jetzt vom selben Musiker ist. Und ja, der Titel ist Now He Sings, Now He Sobs. Und das ist ein wirklich gutes Album geworden. Ne?
Absolut, absolut. Ich meine, es ist wie das erste, es sind beides gute Alben. In der frühen Phase hat er ganz viele tolle Sachen gemacht. Und was da am meisten raussticht, ist, du hast es eh schon angedeutet, keine Platte ähnelt der nächsten. Absolut nicht. Es ist vollkommen unterschiedliche Musik, die er da macht. Und Tones for Jones Bones ist noch so klassisch im Bebop verhaftet eben. Im kammermusikalischen Bebop. Und das ist jetzt irgendwo wirklich sehr strenge Avantgarde geradezu. Auch Allmusic behauptet, dass es im weitesten Sinne auch Bebop-artig ist. Also ich erlebe es nicht. Für mich ist das wirklich starke Avantgarde. Es ist auch ein sehr sperriges Werk, aber es ist ein sehr mächtiges und sehr beeindruckendes Werk. Und die Mitmusiker allen voran, der Miroslav Vitus ist, glaube ich, am Bass. Und an den Drums ist der Roy Haynes, der sehr früh gespielt hat mit dem Chick Corea. Die ergänzen sich auf eine großartige Art und Weise und schaffen da schon eine ganz, ganz eigenständige Musik, die aber am Ende des Tages irgendwie dann auch sehr singulär geblieben ist. Er hat dann kaum mehr ein erstens mit den Musikern da nichts mehr gemacht, was in diese Richtung gegangen wäre, und auch ansonsten dann in seinem späteren Werk dem nichts mehr folgen lassen. Auch die späteren Avantgarde-Geschichten aus der Circle-Zeit, die dann relativ rasch kommt, klingen für mich ganz anders.
Ja, aber jedenfalls haben die beiden Alben dazu beigetragen, dass Miles Davis auf ihn aufmerksam geworden ist, und Chick Corea ist dann in die Miles Davis Band integriert worden. Zuerst, glaube ich, noch neben dem Herbie Hancock, dann statt Herbie Hancock. Ich habe mir jetzt vor kurzem wieder die Inner Silent Way angehört, und dort sind ja drei Pianisten vermerkt, nämlich der Hancock, Chick Corea und Joe Zawinul. Mhm. Und alle drei unter anderem am E-Piano. Mhm. Was man eigentlich am Album selbst, also ich hab schon da stellenweise zwei E-Pianos gehört, drei auf einmal habe ich nicht gehört, also ich weiß es nicht. Vielleicht hat bei der einen Seite der eine und bei der anderen Seite der andere mitgespielt, so genau habe ich es nicht recherchiert, das weißt du wahrscheinlich auch besser. Aber was ich weiß, ist, dass der Miles Davis ihn dazu überredet hat, das E-Piano überhaupt in Angriff zu nehmen, ne? Weil der war ja nicht sehr glücklich damit. Mhm. Was hören wir da an dem Geräusch?
Ich hab nebenbei All Music offen, und für alle, die ja auch im All Music euch in letzter Zeit aufhaltet, ich kann mir gut vorstellen, dass die Jazzer das so wie wir auch tun, geht es euch auch so? Haben die einen kompletten Clasher gekriegt? Die Werbungen, die sie einblenden, da blenden sie jetzt auch den Ton automatisch ein, was vollkommen krank ist. Keine Ahnung, warum sie das machen. Und ich habe auf meinem iPad den Ton abgestellt, und diese Werbung wird trotzdem durchgespielt. Leute, ich kann es nicht fassen.
Musst du dir einen Adblocker besorgen?
Ja, du hast vollkommen recht, ich sollte das tun. Ja, ich schalte den Schatz jetzt, glaube ich, gar nicht mehr ein und muss mich jetzt so durchhandeln durch unsere geliebte Sendung.
Ja, also zurück zum Chick. Also er hat in der Silent Way hat er mitgespielt, er hat davor schon bei Phil de Kilimanjaro eine Rolle gespielt und dann natürlich bei Bitches Brew. Bei Bitches Brew war der Herbie Hancock nicht mehr dabei, aber der Zawinul natürlich schon. Und das war in der Periode 68 bis 70. Und er hat während dieser Zeit bei Miles Davis schon noch etwas selbst aufgenommen unter seinem Namen. Aber dass er das getan hat, das ist mir erst jetzt im Zuge der Vorbereitung bewusst worden, weil ich habe vorher noch nie was gehört von dem Album Is, die sogenannten Blue Note Sessions, und von einem zweiten Blue Note Album 1970 aufgenommen, The Song of Singing. Zumindest The Song of Singing war für mich ist schwer greifbar und eher anstrengend. Bei den Blue Note Sessions, ich glaube, die verdienen eine zweite Chance, das nochmal zu hören. Da sind auch Musiker dabei, wie wiederum der Woody Shaw, dann der Hubert Laws, Benny Maupin, Dave Holland, Jack DeJohnette. Das ist auch Avantgarde, ist auch anstrengend, aber wie gesagt, das hat, glaube ich, schon seine Klasse.
Lass mich zu The Song of Singing vielleicht noch ganz schnell was dazu sagen. Ich habe es jetzt in einem Nebenwort, nämlich Circle, erwähnt. Das war seine Circle-Zeit. The Song of Singing ist auch von der Circle Crew. Die Stammbesetzung der Circle Crew war der Chick Corea am Piano, der Dave Holland am Bass und der Barry Altschul an den Drums. Der Dave Holland hat gemeinsam mit dem Chick Corea eben die Miles Davis Band damals verlassen. Hat nur mal ab und zu mitgespielt bei diversesten Sessions und Live-Auftritten, und sie haben sich eben mit diesem Circle haben sie sich selbstständig gemacht sozusagen, und da ist eben auch Song of Singing entstanden. Eine für mich sehr bemerkenswerte Platte kam knapp danach oder davor, das ist Circle irgendwas, die Paris-Konzerte, ich habe es jetzt nicht vor mir, es hat gelbe Platten auf ECM, Live in Paris oder the Paris Records oder so irgendwie. Da spielt dann übrigens auch noch wie heißt denn der großartige Schräge, Anthony Braxton, genau, am Saxophon mit, und genau so ist die Musik auch. Bereits auf Song of Singing geht er Foster Braxton schon ab, weil genau das ist seine Musik. Und auf den Live-Aufnahmen und ein paar anderen Platten, die sie in der Zeit gemacht haben, ist er dabei. Das ist einfach wirklich sehr, sehr anspruchsvolle, anstrengende Free-Jazz-Musik, mir gefällt sehr gut, aber es ist schon am Rande der Unhörbarkeit für einen Großteil der Menschen, die sich durchaus auch mit anspruchsvollerem Jazz beschäftigen.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass das so eine Zeit war, wo er eigentlich nicht so wirklich gewusst hat, wo er jetzt hin soll. Ne? Miles Davis war spannend, es war innovativ, es war inspirierend, aber er ist dann weg von dort. Ja. Warum auch immer, ich weiß es nicht, warum diese ganzen tollen Musiker, die du jetzt gerade erwähnt hast, Holland, Chick Corea, Xavier Null ist auch weg, ja. Aito Moreira ist weg, haben ihn alle verlassen. Ja, und haben alle eigene Projekte gegründet. Also ein richtiger Aufbruch. Ich weiß ja nicht, wie gut die Zusammenarbeit oder das Klima war in dieser Miles Davis-Band.
Das ist eine spannende Frage, genau. Ja. Sind die Leute gegangen, weil der Miles Davis gesagt hat, Leidl, schleicht euch, ich probiere es mit anderen? Oder haben sie selber das Gefühl gehabt, sie müssen weiter, um sich selbstständig zu machen? Wie immer im Leben ist wahrscheinlich alles, alle Paletten werden da vertreten gewesen sein, ist ja mal zu vermuten. Wir wissen es wie so oft nicht.
Aber er ist eben nach dieser Fusion, ist er eben abgebogen. Einerseits in diese Avantgarde, die du gerade beschrieben hast, und auf der anderen Seite ist ja 1972 schon das Album Return to Forever erschienen. Ja? Und das genau, war wieder ganz was anderes. Ja?
Ganz was anderes und sehr, sehr spannend, dass er sich dann plötzlich sehr wohl entschieden hat, wieder ein bisschen so in diese Groove hineinzugehen, in der er mit Miles Davis gespielt hat. Wäre es wirklich spannend, ich habe auch nichts gefunden darüber, nach welchen Kriterien er seine musikalischen Brüche gesetzt hat. Das ist bei sehr, sehr vielen anderen Musikern viel besser nachvollziehbar und auch irgendwo erklärbar. Beim Chick Corea hat man das Gefühl, das ist nicht wirklich begründbar, warum er in die eine oder andere Richtung abgebogen ist. So wie er dann später, eigentlich beginnend mit Mitte der 90er Jahre, alles gemeinsam gemacht hat. Er hat dann von Mitte der 90er Jahre bis zu seinem Tod sowohl Bebop-Projekte gehabt, als auch klassische Fusion-Projekte. Also ganz lustig irgendwo. Ja. Und der einzige rote Faden war die Virtuosität seines Spiels, die manchmal, wir haben es schon gesagt, fast ein wenig in Belanglosigkeit abgleitet. Lieber Chick, bitte dreh dich nicht im Grab um. Wir sind heute sehr streng mit dir.
Im Übrigen finde ich es komplett vermessen, dass dieses erste Return to Forever Album und das zweite, wo dann tatsächlich die Band den Albumnamen übernommen hat, und dann Light as a Feather rausgebracht hat. Ich glaube, das war sogar im selben Jahr, 72. Also ich finde es vollkommen vermessen, diese beiden Alben als Jazzrock zu bezeichnen. Das ist ja alles andere als Jazzrock.
Ich bin voll bei dir.
Das ist genauso, als würde man Black Sabbath als Heavy Metal bezeichnen.
Ja, genau. Okay. Unsere aufmerksamen Zuhörer wissen, worauf wir anspielen. Stefan, ich bin voll bei dir. Und ich habe es eh schon am Anfang des Gesprächs gesagt, alleine diese beiden Platten, die eigentlich Return to Forever Platten, was er danach gemacht hat, da kam ein Gitarristen dazu, allem voran der von mir sehr geschätzte Eldie Meola. Das ist dann echter astreiner Jazzrock gewesen und da war er auch vergleichbar mit den anderen Gruppen, die in der Zeit gespielt haben, ob es jetzt John McLaughlin war oder der Herbie Hancock, wer immer auch. Aber das ist etwas ganz Eigenständiges gewesen und auch sehr stark vom Ehepaar Ertu Moreira und Flora Purim geprägt. Das ist ja mystische Gesang der Flora Purim, der da mir jetzt geradezu sich sofort aufdrängt. Ne? Das hat was ganz Eigenes gehabt. Und das hat auch in einer wunderbaren Weise harmoniert mit seiner Art, das E-Piano zu spielen.
Das ist
eigenständig. Das ist ganz, ganz eigen und das ist ganz chic und das hat nie wieder jemand so gemacht wie er.
Ja, und es ist, also diese Kombination aus Brasil, Afro, Flamenco, die hat sonst niemand anderer es wird schon andere gegeben haben, die wir jetzt vielleicht weniger kennen, wenn wir uns mit Brasil und dieser Richtung viel zu wenig beschäftigen. Aber erstens hätte ich gern von dieser Art von Musik viel mehr gehabt. Ja? Mhm. Und zweitens sind ja genau diese beiden Platten diejenigen, die seine größten Hits unter Anführungszeichen beinhalten. Das eine ist La Fiesta und das andere ist Spain. Das sind beides zu Klassiker der Jazzgeschichte geworden und die sind genau auf diesen beiden Alben drauf. Mhm. Mhm. Und alles, was er sonst geschrieben hat, da wüsste ich jetzt nichts, was jetzt Eingang in den Jazzkanon gefunden hätte.
Stimmt, es ist bestens so gewesen, dass es idiomatisch für ihn war, wie Senior Maus. Das war auch einer von seinen Songs, die gerade in der Return to Forever Zeit eine große Bedeutung hatten. aber das ist ja auch nicht nachgespielt worden von jemand anderem. So, es ist nicht so, dass man das wirklich breit wahrgenommen hätte. Naja, wir haben jetzt schon von dem Bruch gesprochen, oder sagen wir so, von dem, dass es Return to Forever 1 und 2 gab. 1 ist eben, das sind die ersten beiden Platten, und dann kam zunächst sogar nicht einmal der Eddie Meola, sondern ein anderer Gitarrist, von dem ich jetzt in der Sekunde gar nicht weiß, ich glaube Connor ist sein Nachname, er ist mir nicht wirklich geläufig, für die Hymn of the Seventh Galaxy dazu. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Platten. Ich weiß nicht, ob Stefan, ob du was dazu sagen möchtest. Ich habe die zwar alle zu Hause, weil ich ein großer Return to Forever-Fan schon war in meiner relativen Jugend. Aber die einzige Platte, die ich wirklich zwingend herausheben würde, oder wenn, dann höchstens zwei, das ist zunächst einmal No Mystery aus 1975, aber absolut unverzichtbar, neben den ersten beiden Platten, ist aus meiner Sicht The Romantic Warrior. Das ist wieder so eine Platte wie die ersten beiden Return to Forever Platten, nämlich Return to Forever und dann eben Light as a Feather, und nahtlos auf gleicher Höhe ist für mich die Romantic Warrior, nicht nur weil sie musikalisch so dicht und kompakt ist und wirklich ein Thema das andere ablöst, sondern weil sie damit auch genau das erfüllt, was man im Prog-Rock, der damals ja auch gerade groß gespielt wurde, gefordert hat, dass sozusagen quasi Musik einen gewissen symphonischen Charakter kriegen soll. Und das ist auf der Romantic Warrior großartig erfüllt. Und die Eigenständigkeit ergibt sich nicht zuletzt auch daraus, dass das eben nicht Prog-Rock war, sondern das war bestenfalls Prog-Jazz
oder Jazz-Funk.
Oder Jazzfunk, ja. Ja,
ja. Ja. Romantic Warrior ist mein drittes Return of Forever Album, das ich habe, und das habe ich irgendwann mal auf einer Plattenbörse abgegriffen. Und ja, Lenny White, Aldi Meola, Stanley Clarke hat einen großen Einfluss
ganz gehabt. Ganz wichtigen Einfluss, ja.
Aber die beiden der Vorgänger, also 76 ist Romantic Warrior erschienen, die beiden Vorgänger oder zwei der Vorgänger, vielleicht hat es mehr gegeben, Hymn of the Seventh Galaxy und Where Have I Known You Before, 73 und 74, die habe ich jetzt nicht so wirklich prickelnd gefunden.
Ich bin voll bei dir. Sie werden teilweise hochgelobt, höher gelobt als die von uns jetzt gerade sehr geschätzten beiden Werke. Am ersten ist es, wir haben es jetzt, du hast ihn gerade erwähnt, am ehesten werden diese Alben für mich geprägt durch den ganz eigenständigen, typischen Stil vom Stanley Clarke, dem wir auch mal eine Sendung widmen sollten. Der hat nämlich auch unter eigenen Namen damals ein paar ganz großartige Platten rausgebracht, an denen man auch am deutlichsten merkt, dass eigentlich diese Musik sehr stark von ihm geprägt war und getragen wurde von ihm. Die anderen waren sicher nicht schlecht, aber eigentlich ist einer zu der Musik, die sie damals gemacht haben, jetzt nicht gerade so herausragendes eingefallen, dass da irgendeine Nummer drauf wäre, von die irgendwo hängen bleibt. Das ist alles auf einem guten Niveau, aber nichts, wo du nachher sagst, okay, und welche Nummer wäre die, die wir jetzt zum Beispiel euch unbedingt empfehlen wollen würden? Geht man nichts ein von.
Ja, richtig, ja. Ja, aber was man in der, wenn wir schon in dieser Zeit sind, ist natürlich das Album My Spanish Heart zu erwähnen, auch aus 76, das wiederum mit Fusion wenig zu tun hat. Das ist, ich glaube, auch ein relativ hochgelobtes Album. Ne?
Sehr hochgelobtes Album, zumindest ist es bei Allmusic, hat es 4,5 Sterne.
Ich weiß jetzt nicht genau warum. Ja, das ist ja so, also ich habe jetzt mal kurz lapidar beschreiben, Flamenco-Touch mit Synthesizern.
Ja.
Und das klingt für mich extrem unausgegoren.
Mir geht es ähnlich. Ich habe die Platte, die davor erschienen ist, The Leprechaun, zu Hause, und würde Ähnliches sagen, was du über Spanish Heart sagst. Die Platten sind in Summe gesehen gar nicht einmal so schlecht, nicht einmal unoriginell, aber auch wieder, es bleibt nichts wirklich haften. Sie ist vorbei nach 40 Minuten und du sagst, okay, und wenn du das jetzt nicht gehört hättest, dann ja, was genau. Abgehen.
Geht da nichts ab. Ne?
Ja. Und das, da geht es jetzt irgendwo mit, ich sage jetzt gleich 1978 Friends, eine für mich durchaus herausragende Platte und durchaus auch eine Empfehlung, wo er wieder auf bewährte Musiker von früheren Jahren zurückgreift, allen voran glaube ich den Joe Farrell, der da mitspielt. Am Bass ist der Eddie Gomez, auch einer der klassischen Jazz-Rock-Bassisten, und der Steve Gadd, einer der wichtigen Jazzrock-Drummer. Und die bringen da eigentlich einen durchaus auch teilweise bebopigen Jazzrock, der sehr, sehr originell ist und eigentlich sehr zugänglich ist. Aber letztendlich könnte man auch für diese Platte sagen, wenn man sie abgreift und hört, dann darf man sich freuen, das ist auch eine eher seltene Platte, dass man sie hat. Aber wenn man sie nicht hat und auch nicht gehört hat, ist es jetzt auch nicht so, bis auf die erste Nummer vielleicht drauf, die sehr eingängig ist. Und ansonsten ist nichts, wo man sagt, wenn du das nicht gehört hättest, dann hättest du was versäumt. Und ja, und dann geht's eigentlich, und dann fängt jetzt eine relativ lange Periode an, wo ich persönlich, also.
Naja, du hast da, ich glaube, du auf deiner Liste gehabt, das In Concert aus dem Jahr 79 in Zürich. Das, oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr, aber das war jedenfalls wieder, es war das, diese Duo-Zeit mit Gary Burton oder die wiedererwachte Duo-Zeit. Aber das erste Album mit Gary Burton war Crystal Silence auf ECM. Mhm. Das ist aus meiner Sicht schon besser gewesen oder besser zu hören als die Solo-Geschichten von ihm.
Unbedingt,
oder, ja. Oder auch die Piano-Duos, also es war spannend, aber es war trotzdem ein bisschen träge aus heutiger Sicht.
Und in Summe gesehen, genau. In Summe gesehen,
hat sich jetzt nicht wirklich verbessert, Ende der 70er Jahre, wie er das wieder aufgenommen hat, diese Kooperation.
Ja. Na, bin ich voll bei dir. 1981 sticht dann wieder eine Sache heraus.
Live in Montreux wahrscheinlich.
Live in Montreux, genau. Die ist wirklich eine ganz, ganz tolle Platte. Wird er ja dort auch begleitet von wirklichen Bebop-Schwergewichten, die es können. Also das ist eine Platte, die sehr gelungen ist. Na, typischerweise ist die auch praktisch in keinster Weise zu finden, außer zu relativ hohen Preisen, wahrscheinlich wieder mal auf Discogs. Und ironischerweise ist jetzt gerade The Montreux Years erwerbbar als Doppel-LP, zwar nicht mehr zu allzu teuren Preisen. Und aus dieser Platte hat es gerade mal eine Nummer drauf geschafft, und alles andere, was auf dieser Doppel-LP drauf ist, ist aus meiner Sicht eher mühsam und langweilig.
Mhm. Du hast da die Helden nicht erwähnt jetzt.
Ich habe die Helden nicht erwähnt. Hast du sie parat? Ich müsste sie jetzt doch schnell suchen.
Joe Henderson, Roy Haynes und Gary Peacock.
Ja. Die Namen sprechen für sich. Ist nichts dazu zu ergänzen.
Ja. Im Jahr drauf dann Trio Music, also wieder der Rückfall ins Trio. In ein ohnehin schon bekanntes, nämlich wieder mit Miroslav Vitus und dem Roy Haynes auf ECM erschienen. Ja, wiederum anstrengende Improvisationen, einige Standards, nichts, was mir jetzt hinter dem Ofen hervorgeholt hätte. 83, das schon erwähnte, der Meeting mit Friedrich Gulder. Und dann kam ein Album, das ich auch nicht verstanden habe, der Children's Songs. Unbedarfte Journalisten haben irgendwo geschrieben, er hat auch Kinderlieder komponiert. Ist ja kompletter Blödsinn, weil die Children's Songs haben mit Kinderliedern genau gar nichts zu tun. Das sind Solo-Piano-Improvisationen. Und für mich waren es wiederum anstrengende Skizzen, die ich nicht noch einmal hören muss.
Ja. Und was jetzt dann kommt.
Genau, und da scheiden sich die Geister zwischen uns beiden.
Das wird spannend, das bin
aber
ich gespannt.
Sag mal. Ja,
ja, aber pass auf, ich mache es mir jetzt einmal leicht und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wir sind jetzt, ich sage mal so, in den frühen 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre und bewegen uns sehr, sehr forsch. Wie weit kann ich denn da nach vorne gehen? Naja. Bis Mitte der 90er Jahre, also ein rundes Jahrzehnt auf jeden Fall.
Ja,
da ist zum Beispiel die Chick Corea Electric Band und dann die Chick Corea Acoustic Band entstanden und diverseste Projekte mit den unterschiedlichsten Leuten, aber doch sehr stark geprägt von dieser Art des Jazzrock, die unter der Chick Corea Electric Band Bedeutung erlangt hat. Und da kann ich nur eins sagen, da ist ein John Patitucci dabei, der später mit Wayne Shorter gespielt hat und den auch ich für einen der besten Jazz-Bassisten der letzten 30 Jahre halte. Und selbst der hat all diese Sachen nicht ausreißen können. Mit Mühe und Not fallen mir Platten wie Inside Out aus 1990, eventuell Time Warp aus 1995, wo ich sage, ja, also wenn man die irgendwo als Vinyl, also die Inside Out gibt es als Vinyl, ich habe sie mir sogar bestellt, Die anderen, glaube ich, gibt es eh nur auf CD. Also das ist alles absolut unbrauchbar in Wirklichkeit.
Warum hast du es dann bestört?
Na, die Inside Out ist nicht uninteressant. Das ist eine spannende Platte. Das ist frischer Jazzrock, so ein bisschen à la David Sanborn. Mhm. Und, das muss man ja immer sagen, keine von diesen Platten ist sozusagen ein Genudel. Die werden immer getragen davon, dass der Chick Corea wirklich eine großartige Technik hat und seine Mitmusiker dazu angespornt hat, ebenso wirklich auf hohem Niveau ihre Instrumente zu spielen. Und deswegen ist nichts davon absoluter Schrott.
Na, Schrott ist es natürlich nicht. Ja.
Aber es ist trotzdem so, dass man es in Wirklichkeit, nichts bleibt wirklich hängen und du sagst, das reißt mich voll mit.
Okay, sorry, dann haben wir doch keine Kontroverse. Ich sehe das genauso wie du. Ja, ja. Also zum ersten hat man mich irritiert, dass das Electric so eine Mischung aus deutscher und englischer Schreibweise ist, aber weder deutsch noch englisch, weil wir zuerst ein K haben und dann haben wir ein C am Schluss. Ja. Und das erste Album war eben self-titled, der Chick Corea Electric Band 86. Da hat es nichts davon auf die Playlist, die übrigens wieder auf Spotify findet, geschafft. Ich habe mir angemerkt, dass das für mich nicht mehr zeitgemäß klingt.
Absolut, ja.
Ja,
absolut.
Ein bisschen besser war dann 88er Album Eye of the Beholder. Da hat es das eine oder andere gegeben, wo ich gesagt habe, das. Also war auch nicht die ganze Platte durchgehend gut, aber sie hat ihre Momente. Und diese Momente habe ich versucht einzufangen und auf die Playlist zu geben.
Das hast du gut gemacht, Stefan. Ich würde auch sagen, da schließe ich mich dir und in dem Fall sogar auch Allmusic an. Der Penguin Guide schweigt über diese Zeit betreten. Und Allmusic würde auch die Eye of the Beholder aus 88 als die stärkste aus dieser elektrischen Zeit bewerten. Da, glaube ich, schließen wir uns beide irgendwo an. Und ansonsten kann man durchaus den Mantel des Schweigens über alles das, was da passiert ist unter Chick Corea breiten. Bis zum Jahr 1996. Wo er sich an Bud Powell erinnert, auf der Platte Remembering Bud Powell, die hat mich ziemlich weggefegt.
Okay,
weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
Gar nicht, weil ich es nicht gehört habe.
Also, da darf ich dir und allen anderen da draußen oder da drinnen, wir wissen es ja nicht, Fußnote da, Philosophie.
Da, sagen wir mal da drüben. Ja.
Da drüben und woanders. Woanders ist auch richtig, weil. Ach gut, also wollen wir uns da nicht wirklich verlieren. Jedenfalls ist das eigentlich eine All-Star-Band, wo er sehr, sehr stark wieder zurückkehrt zum modalen Jazz eigentlich im Wesentlichen. Die Platte ist für mich, ich sage es gleich dazu, sehr stark geprägt von einem Musiker, der insofern sehr, sehr kontroversiell bewertet wird, weil ihm viele zu Recht vorwerfen, dass er einfach nichts anderes gemacht hat, als den Miles Davis zu kopieren. Der leider schon verstorbene Trompeter Wallace Roney. Neben ihm übrigens sind auf dieser Platte dann noch der Joshua Redman am Saxophon. Der Kenny Garrett müsste ebenfalls, wenn ich mich nicht irre, am Saxophon sein. Der Roy Haynes ist am Schlagzeug und der Christian McBride wird wahrscheinlich hier am Bass sich verewigt haben. Und die Platten glänzt wirklich durchgehend mit sehr, sehr toller, mit coolem Modern Pop, würde ich sagen. Klassisch, so richtig 90er-Jahr Musik aus dieser Zeit. Anspruchsvolle, komplexe Soli, ein Chick Corea in Höchstform, der es auch irgendwie schafft, diesen Spagat zu nehmen, auch da wiederum technisch brillant zu sein, seine Musiker auch anzuheizen, sich in komplexersten Soli zu ergehen. Aber das funktioniert. Das ist wirklich erfrischende, leibende Musik. Und ich glaube, dass die Platte durchaus unter ihrem Wert geschlagen wird, weil keiner würde das als Inselalbum bezeichnen. Ishow. Die Platte ist wirklich ganz, ganz großartig. Obwohl sie in keinster Weise irgendwie originell ist. Sie erinnert an die Musik von Bud Powell. Zu Recht, ein großer Musiker, der auch unterschätzt wurde. Und so ist auch diese Platte. Sie ist insgesamt gesehen einfach wahnsinnig toller Modern Bop auf höchstem Niveau. Wird wenige Platten geben aus dieser Zeit, die in Summe gesehen so stimmig sind wie diese. Aber natürlich könnte man auch sagen, sie geht natürlich genau in diesem Kanon des Modern Pop, der ja damals bis zur Vergasung Mitte der 90er Jahre rauf und runter gespielt wurde. Ich sage nur Wynton Marsalis und Konsorten, den mir auch das gleiche Ogu anhaftet. Ein großartiger, genialer Musiker mit irrsinnig tollen Platten in dieser Zeit. Aber alles ein bisschen sozusagen, wir holen die alte Zeit wieder hervor und machen es nochmal besser als die alten Herren und Damen. Na gut, lass uns doch weitergehen.
Also, genau.
Und ich wäre jetzt eigentlich, bin gespannt, ob du noch was anderes gefunden hast, ich wäre bei dem nächsten Sprung zeitlich gar nicht so weit voraus. Wir sind dann bei Ende der 90er Jahre, in einem Nebensatz erwähnt, es gibt eine nicht unspannende Platte, Native Sands, wo er wieder mit Gary Burton gespielt hat und vielleicht sogar besser zusammen harmoniert das in der Crystal Silence, die ja auch keine schlechte Platte war. Aber wirklich spannend ist dann das, was gekommen ist unter dem Label Origin, würde ich sagen. So hat sich die Band damals genannt, die der Chick Corea gegründet hat und mit der er insbesondere zunächst einmal wie eine Bombe eingeschlagen hat im Blue Note Club. Dann aufnahmetechnisch interessant, daraus zwei Platten gemacht wurden. Das eine ist so ein richtiges Kompendium. A Week at the Blue Note, 1998 rauskommen, und Live at the Blue Note, ebenfalls auch 1998. Alles bezieht sich auf diese Sessions, die in dieser Woche im Blue Note von der Gruppe Origin eingespielt wurden, unter Chick Corea. Das Bemerkenswerte ist, dass auf der Week at the Blue Note, wo sich ja, das müssen keine Ahnung, wie viele CDs das sind, ich habe es nicht gefunden, aber viele, und die Live at the Blue Note, die nur eine CD ist, ist nicht irgendwie ein Kompendium, sondern das ist eine eigene, müsste ein eigener Abend gewesen sein, der nicht auf der Week at the Blue Note drauf ist. Man kann nur dazu sagen, also wenn man sich beides zulegt, es ist nicht nur so, dass man sozusagen unterschiedliche Auftritte hört, und nichts davon ist es nicht wert, gehört zu werden. Das ist wirklich Musik auf höchstem Niveau und vielleicht sogar noch ein Hauchel mehr als bei Remembering Bud Powell. Hat er seinen Mitmusiker dazu angestachelt, ein dichtes, harmonisch-musikalisches Gewebe zu spinnen. Und ich mache es gleich rund. Mit 1998 kommt dann auch noch Change raus. Das ist eine Studio Platte. Alles das ist leider Gottes nur auf CD erwerbbar, aber nichts von diesen, keine einzige von diesen Nummern würde ich missen wollen. Moderner also, Bebop at his best und Modal Music at his best.
Boah, die Blue Note Sache finde ich gar nicht in der Diskografie. Mhm. Wann ist die rausgekommen, sagst du?
Oder alles 1998, zumindest bei meinen Aufzeichnungen.
Hier gibt es fürs Jahr 1998 gar nichts. Mhm. Komischerweise. Aber das sind nur die Studio-Albums. Gehen wir auf die Live-Alben. Dann gehen wir auf 1998. Ja, Live at the Blue Note, stimmt. Und A Week at the Blue Note, ja. Mhm. Auf seinem Label Stretch erschienen.
Mhm. Also Stefan, bitte hör rein. Bin gespannt, was du sagst.
A Week at the Blue Note sind 6 CDs.
Ja, schau dir das an, ja. Ich habe die nicht durchgehört.
Das wundert mich nicht.
Ja, ich habe nur sozusagen Ausschnitte daraus gehört und den Rest von Origin oder Origin, keine Ahnung, wie man es aussprechen sollte.
Origin.
Ja, ich würde auch am ehesten sagen Origin, ja. Also alles, was ich gehört habe, ist so gewesen, dass ich gesagt habe, boah, das ist einfach super. Und es sind momentan auch gerade die Live at the Blue Note und die Change sind halt bei mir gerade angekommen. Ich bin schon sehr gespannt, wenn ich sie in aller Ruhe noch einmal auf dem CD-Player aufmerksam durchhören werde, ob die auch den genauen Test standhalten werden. Wirklich großartig.
Da kauft noch jemand CDs.
Ja, das ist so, du kannst ungefähr ermessen, wie sehr mich die Musik begeistert hat, dass ich gesagt habe, die kaufe ich mir, weil selbst wenn ich es nur auf CD kriege. Wirklich großartig.
Ja. Darf ich nur kurz abbiegen, dass man das nicht auch, dass man das nicht vergessen, hast du jemals in sein Klavierkonzert reingehört?
In welches jetzt? In
das dann 1999 erschienen ist.
Ist es, wo er Klassik spielt oder wo
er? Concerto Spain for Sextet und Orchestra.
Nein.
Und das Piano Concerto Number One.
Ich habe es nicht über mich gebracht. Hast du reingehört?
Nein, habe ich nicht. Ja, ist mit dem London Philharmonic Orchester eingespielt worden.
Ja, das ist, also ich meine, vielleicht holen wir es nach. Ich wage zu behaupten, dass auch nach dem Hören dieses Vorurteil, das ich jetzt hiermit, kann ja nur ein Vorurteil sein, weil wir gehört haben wir es nicht, von mir gebe, wir werden nichts versammt haben. Weil es ist genau das, wo er einfach zeigt, wie brillant er ist, aber darauf vergisst, auch originär zu sein dabei, originell das zu sein. Das
ist zu befürchten, ja.
Ja.
Gut. Wir sind eigentlich schon im 21. Jahrhundert angelangt, oder hast du noch was?
Nein, ich bin auch mit dir im 21. Jahrhundert. Da geht es dann erstaunlich schnell, aber mit ein paar echten Krachern.
Ja, sagt Professor Pitschmann. Also offensichtlich hat der Chicorea anlässlich oder seine Geburtstage, vor allem seine Runden zum Anlass genommen, mehrwöchige Gastspiele in New Yorker Jazzclubs zu vollziehen. Und das wurde eifrig mitgeschnitten. Ich weiß nicht, ob du vorher noch ein Album erwähnen willst, aber bei mir steht da auf der Liste das 2017 erschienene und ich glaube 2011 aufgenommene The Musician. Mhm. Das war eben ein mehrwöchiges Geburtstagsgastspiel zu seinem Schlag mich tot 70. Geburtstag.
Mhm. Wird wohl so gewesen sein.
Viele Bands aus seiner langen Karriere haben sich dort wieder eingefunden, um mit ihm zu spielen. Ich habe mir das angehört. Ich habe eine Kritik gelesen darüber. Das war für mich sehr treffend. Da hat einer geschrieben, von zu viel Musik zu wenig. Also im Sinne von, wir haben jetzt so viele unterschiedliche Spielarten vom Chick Corea hier zusammengefasst. Und wenn du dich in eins vertiefen willst, in eine dieser Spielarten, dann hast du zu wenig. Ich finde, das trifft es ganz gut. Bei mir ist hängen geblieben von dem Musician der Part, den er spielt mit seiner, was auch immer, ich glaube, irgendeiner Flamenco-Truppe. Die Stücke heißen Cyrap, Cyrap und My Nina Lola mit einer spanischen Sängerin, soweit ich mich erinnere. Mhm. Alles andere war halt eine Wiederholung dessen, was er jetzt in den letzten 40 Jahren gemacht hat.
Ja, lass mich vielleicht Folgendes ergänzen. Ähnlich, fast genauso gleichwertig, auch wieder ein Jubiläum war, 15 Jahre früher, es war glaube ich im Jahr 2003, Rendezvous in New York, auch wieder eben irgendwelche Jubiläumskonzerte, wo er sich auch durchaus auch ähnliche Musiker zusammengesucht hat, auf einem ähnlichen Niveau, ähnlich hoch gelobt wie The Musician, aber am Ende des Tages trifft dann die zusammenfassende Kritik, die du zum Schluss genannt hast, auch auf das zu, ist es zu wenig Musik für zu viel unterschiedliche Musiker oder sonst so irgendwie.
Das Rendezvous in New York ist 2003 erschienen und 2001 aufgenommen worden, also das war der 60. Geburtstag. Mhm. Ja, und da waren eben auch, ich habe da jetzt nur ein paar stehen, Bobby McFerrin, Joshua Redman, Michael Brecker und viele andere. Ja.
Ist auch nicht schlecht, aber im Grunde genommen, wenn man jetzt streng sein möchte, und das sollte man eigentlich sein, wenn man nicht einfach nur sagen möchte, er hat überhaupt nichts mehr produziert, das von Bedeutung ist, dann kann man die erwähnen, weil sie durchaus gute Musik sind. Aber es haftet ihnen genau der Ogu an, den wir schon vorher unterstellt haben. Er neigt immer wieder dazu, einfach technisch brillant zu sein und du hörst dir dann irgendwie atemlos an, wie gut er spielt. Aber
also meines Erachtens machen die Konzerte dann Sinn, wenn du dort sitzt und das hörst.
Ja.
Ja, also du lebst im Jahr 2001 und dann steht da irgendwo, Chick Corea kommt für mehrere Wochen ins Blue Note und spielt mit der Band sowieso und mit dem Musiker sowieso. Dann setzt du dich rein ins Konzert, in das eine oder andere und sagst, super. Wenn man dann aber das Ganze zusammenfasst und komprimiert auf zwei CDs, dann macht man das ja nur, weil man weiß, man verkauft es. Mhm. Aber die Essenz der Konzerte fängt es natürlich nicht ein. Und das ist das große Problem.
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber wenn wir bei 2001 noch einmal ganz kurz hängen bleiben, hätten wir nämlich jetzt fast ein echtes Juwel vergessen. Und ich bin gespannt, ob es dir überhaupt aufgefallen ist. eine absolute Hörempfehlung ist das Trio Past, Present and Future aus diesem Jahr. Da spielt er, und der gehört unbedingt erwähnt, weil er ihn begleitet hat und ein herausragender Bassist ist, der Avishai Cohn und an den Drums der Jeff Ballard. Das Trio aus diesen Musikern, ergänzt eben um den Chick Corea, bringt einen wahnsinnig erfrischenden, komplexen und gleichzeitig aber auch gut funktionierenden Modern Pop über die gesamte CD hinweg. Ja, auch für diese CD gilt natürlich, dass die Brillanz vielleicht eine Spur die Originalität übertrifft. Nichtsdestotrotz funktionieren diese Nummern alle sehr, sehr gut, und es ist ein Hörerlebnis, und nicht nur deswegen, damit man sozusagen aus den 2000er Jahren auch irgendetwas von Chick Corea noch hervorheben kann, wäre diese eine Platte Past, Present and Future aus dem Jahr 2001 von mir noch eine echte Hörempfehlung.
Gut, wenn wir nachhören.
Ich würde, um es rund zu machen und abzuschließen von meiner Seite aus, dann nur noch erwähnen, dass eine Platte, die man auch vielleicht sich mal geben könnte, die Chinese Butterfly aus dem Jahr 2017 ist, wo er wieder mit dem Steve Gadd zusammenspielt und einen sehr, sehr erfrischenden und durchaus eigenständigen Jazzrock spielt. Und die Platten gibt es als Dreifach-LP. Und auch das spricht schon mal dafür, dass man sich zumindest einmal ernsthaft überlegt, ob man sich diese Platte mal genauer anhört.
Ja, ohne das letzte Wort haben zu wollen, das ist auch auf meiner Liste die letzte Platte. Und ich gebe da zum Teil recht, da gibt es ein paar lange, spannendere Stücke drauf. Eins heißt sogar Return to Forever. Aber es ist ein bisschen gemischt, es gibt auch ein bisschen banalen Jazzrock drauf.
Absolut, absolut, absolut. Bin voll bei dir. Ja, und das war es auch schon mit unserem ja, geschätzten Chick.
Einen Bogen möchte ich noch spannen. Wir haben ja, diskutieren natürlich immer, welche Themen wir jetzt im Jazzgespräch oder welche Musiker wir behandeln. Vor kurzem hat uns der Chuck Mangione verlassen, ein bekannter Flügelhorn-Jazzspieler, der natürlich eher im Mainstream verhaftet war, das muss man schon zugeben. Und ich habe den vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, na, der ist jetzt gerade verstorben, wäre doch Gelegenheit. Und wir haben uns aber dann aus verschiedenen Gründen gegen ihn entschieden. Aber ich habe dann irgendwann zufällig in den Plattenschrank gegriffen und mir Chuck Mangione Album angehört, nämlich ich weiß es nicht, wie es heißt, aber es war jedenfalls ein Mitschnitt eines Jazz-Marathons in New York aus dem Dezember 1980. Das hat der Chuck Mangione organisiert, und zwar als Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Italien damals. Und da hatte er natürlich Gäste, unter anderem war eben da der Dizzy Gillespie zu hören auf der Platte und der Chick Corea.
Schau, wie nett. Das ist aber ein, wie du richtig sagst, ein netter Bogen, den wir zum Schluss noch spannen. Wann ist die Platte so gesagt rausgekommen?
Es ist im Dezember 80 aufgenommen worden, also ich glaube 81 oder so ist sie rausgekommen. Ja. Ein Doppelalbum war das.
Na gut, damit haben wir, glaube ich, fertig mit unserem lieben Chick Corea.
Haben wir fertig, das ist schön, ja. Dann werden wir uns jetzt wieder in unsere stillen Kämmerchen begeben und uns den Kopf darüber zu brechen, was wir beim nächsten Mal besprechen.
Um es euch da draußen, da drinnen, da oben, woanders, da unten, woanders, jenseits, diesseits zu Gemüte zu führen, ihr Lieben da draußen. Gehabt euch wohl, alles Liebe, Baba, Bussi aufs Bauchi, dir auch, lieber Stefan, hat mich wieder mal sehr gefreut.
Ja, macht es gut, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss aus Wien.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.